Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Quanten in der Industrie. Wieder eine internationale Folge. Wir schalten zuerst nach Linz zum Johannes. Johannes, grüß dich.
Hallo Robert, schöne Grüße aus Linz.
Ich stehe an der Autobahn A3 kurz vor Regensburg und lade mein Auto. Und wir schalten dann von der A3 nach San Sebastian zum David. Hallo David, willkommen.
Hallo.
Und wir schalten ein paar Kilometer weiter zum Oliver ins Homeoffice nach San Sebastian.
Hallo, das ist richtig.
Ja, willkommen bei uns im Podcast, David und Oliver. Bevor wir richtig loslegen, wäre es total nett, wenn ihr euch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vorstellt. Wer seid ihr? Was macht ihr bei Multiverse Computing in San Sebastian? Und wie seid ihr zu dem Thema Quanten gekommen? David, magst du anfangen?
Ja, ich kann gerne anfangen. So, vielleicht erstmal so, ich bin gebürtiger Norweger. So, falls ihr meinen Akzent nicht versteht, dann sag Bescheid.
Boah, was für eine Internationalität heute Morgen hier. Wahnsinn.
Aber gut, ich habe Physik in München studiert und dann bin ich dann später für die Promotion bin ich nach Göttingen gegangen und da habe ich halt theoretische Festkörperphysik eigentlich gemacht. Aber währenddessen bin ich ja so aufmerksam auf die ganze Quantenindustrie und die Anwendungen dann gemacht wurden. Aber ich bin dann später erst für ein Postdoc nach Barcelona gegangen, wo ich in einer Gruppe für Quanteninformationstheorie gearbeitet habe. Aber ich bin schon sehr früh aufmerksam auf Multiverse Computing geworden, weil ich so ein paar Artikel von denen und so gesehen habe. So, ich habe mich immer so ein bisschen damit mit den Gedanken gespielt, mich da zu bewerben. Aber dann nach der Postdoc, dann war es dann soweit. Und dann habe ich mich halt beworben, dann bin ich in San Sebastian dann gelandet. Und jetzt bin ich hier in der Forschungsabteilung für künstliche Intelligenz.
Okay, Oliver?
Ja, mein Werdegang ist, dass ich in Berlin Informatik studiert habe und dann später in Kaiserslautern promoviert habe. Ich bin wirklich Informatiker und komme aus der KI. Das ist das, was ich seit vielen Jahren mache. Und mein Kontakt zum Quantencomputing und zu den Technologien aus dem Quantencomputing, die wir jetzt einsetzen, hier bei Multiverse Computing, da bin ich dann wirklich hier erst dazu gekommen. Wir setzen ja nicht nur Quantencomputing ein. Wir benutzen viele der Ideen aus dem Quantencomputing eben in der KI. Da werden wir vielleicht später noch ein bisschen was drüber sagen. Und ich glaube, ich bin mit diesem Profil bei uns gar nicht so unüblich. Wir sind eine, glaube ich, sehr ausbalancierte Mischung aus beiden Welten. Und dadurch, dass wir uns da hier in San Sebastian und in anderen unserer Standorte treffen, kommen diese zwei Themen eben auch ganz gut zusammen.
Johannes, warum hast du die Multiverse Computing in unsere Redaktionsliste geschrieben?
Ja, genau. Als wir uns überlegt haben, welche Themen wir in unserem Podcast abdecken wollen, war halt klar, dass wir die Säulen der Quantentechnologie diskutieren möchten, also Quantencomputing, Quantenkommunikation und Quantensensing. Aber dass es eben diese mehr oder weniger vierte Säule auch gibt, das fällt unter den Begriff Quantum-Inspired Algorithms oder Quantum-Inspired Machine Learning. Und Multiverse Computing ist da aus meiner Sicht einer der ganz großen Player. Vielleicht können wir unsere Gäste auch kurz bitten, dass sie ihre Definition oder Interpretation dieses Gebiets geben von Quantum-Inspired Algorithms.
Ja, voll. Wer mag? David? Oliver? Wer will anfangen?
Ich kann gerne anfangen. So, was ich darunter verstehe, ist halt, wenn ich da irgendwelche Algorithmen von zum Beispiel der Quantenphysik nehme und ich dann das zum Beispiel in KI anwende. Ja, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, was.
Genau. Das ist also nicht Quantenphysik per se, aber man nimmt Techniken, Algorithmen, Konzepte, Schemen, Modelle aus der Quanteninformation, aus dem Quantencomputing und verwendet die für klassische Informatik beziehungsweise klassische künstliche Intelligenz in diesem Fall.
Johannes, kurze Frage. Wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder gelernt, dass wir beim Thema Quanten ein Algorithmic-Limit haben, so ein Showstopper so ein bisschen haben. Das hat aber jetzt damit gar nichts zu tun, gell?
Genau. Hier geht es darum, dass man die Ideen und Konzepte und Modelle aus der Quantenphysik nimmt, aber verwendet für rein klassisches Machine Learning oder klassische Informatik. Deswegen auch dieses Quantum-Inspired. Ja. Na, hier heute wird es nicht, glaube ich, gehen um Quantencomputing oder Quantentechnologie per se, sondern es geht um die Befruchtung der quantentechnologischen Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte auf klassische Felder der Informatik bzw. künstlichen Intelligenz.
Oliver, warum könnt ihr das so gut? Was ist euer besonderes Know-how?
Unser besonderes Know-how ist, dass wir genau, also die Firma, genau aus diesem Bereich kommt, wirklich aus dem Quantum Computing und sich früh die Firma darauf spezialisiert hat, das, was Quantum Computing heute bereits leisten kann, zu nutzen und unseren Kundinnen und Kunden anzubieten.
Mhm. Was machen die denn, eure Kunden?
Unsere Kunden sind aus allen Industriezweigen. Ich kann nachher vielleicht mal ein paar Beispiele geben. Und sie kommen mit uns mit allem von KI-Fragestellungen hin zu Optimierungsproblemen. Und wir benutzen aus den Produkten, die wir haben und unseren Kunden anbieten können, benutzen wir dann immer das, was am besten zu dem jeweiligen Fall passt. Also zum Beispiel im Bereich der Optimierung können wir Quantum Computing anbieten. Wenn wir dann mehr in den Bereich der KI gehen, gibt es einige Anwendungen noch eher aus der klassischen künstlichen Intelligenz, aus dem klassischen Machine Learning, könnte man sagen, wo Quantum Computing gut ins Bild passt. Während wenn wir dann, je weiter wir ins Thema Deep Learning gehen, desto weiter bewegen wir uns in den Bereich des Quantum Inspired Algorithms, eben wie genau von Johannes gerade zusammengefasst, wo wir dann eben sagen, okay, wir können das vielleicht jetzt noch nicht auf einem Quantum Computer berechnen, aber wir können Ideen benutzen, die uns hier weiterhelfen.
Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, historisch, Multiverse, stimmt es? Euch gibt es seit 2019, habe ich das richtig gesehen? Stimmt es?
Ja, ich glaube, das
und
stimmt.
Und das heißt, euer Beginn war eben dann wahrscheinlich mehr mit Problemen, wie du gesagt hast, Optimierung und so weiter. Und ihr seid ja dann selber auch Zeitzeugen geworden dann der Revolution der Large Language Models. Also die war ja dann erst 2022, 2023. Ihr habt also mit trotzdem schon Deep Learning Problemen begonnen 2019 oder welche Problemfelder waren das vor den LLMs?
Also ich bin selbst seit jetzt 2 Jahren bei Multiverse Computing, aber ich kann das durchaus so bestätigen. Das Ganze ging los, wirklich damit Quantum Computing anzuwenden in Optimierung und in Optimierung für Machine Learning Anwendungen. Es gab viele Anwendungsgebiete, Finanzbereich, aber auch in verschiedenen Industriezweigen. Es wurden auch erste Produkte dann schon über die Jahre entwickelt, die sowohl Quantum als auch Quantum-Inspired-Ideen verwendet haben und bis heute verwenden. Und genau, jetzt in den letzten, ja, ich denke so circa 3, vielleicht 4 Jahre mittlerweile und immer stärker jetzt über die letzten 2 Jahre ist das Thema der LLMs und des Deep Learning im Allgemeinen immer größer geworden.
Genau, vielleicht darf ich da dann gleich nachhaken. Natürlich die großen Sprachmodelle oder sogenannte Large Language Models, LLMs, die kennt natürlich heute mittlerweile jeder. ChatGPT, Gemini, Llama, Claude, wie sie alle heißen, täglicher Begleiter für viele Ratgeber, vielleicht sogar Assistent oder Coworker. LLMs sind sehr teuer, sowohl im Training als auch im Abfragen dann, also wenn man dann konkrete Antworten haben will. Und wenn ich es richtig verstehe, habt ihr eine Methode entwickelt, solche Large Language Models zu komprimieren? Also vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht könntest du dann kurz 2 Punkte vorweg erklären, was bedeutet Komprimierung und warum ist das interessant? Und was sind bekannte Standardmethoden, die es quasi schon gegeben hat, für Komprimierung und dann können wir in Abgrenzung schauen, wie ihr das dann Quantum-inspired gemacht habt.
Ja, so vielleicht kann ich das mal beantworten. So, okay, was wir meinen, wenn wir halt sagen, dass wir wollen diese Large Language Models komprimieren, ist, wie der Johannes schon gesagt hat, die sind halt jetzt riesig und die sind auch extrem teuer. Jetzt einfach nur, wenn ich einen Forward Pass also machen will, das kostet alles richtig Geld und auch das Trainieren. Nicht nur das Trainieren von einem Modell selber, aber auch, wenn ich ein Modell habe, und sage, ich will das auf ein spezielles Gebiet oder so quasi feintunen, das kostet dann wieder viel, viel Geld. So, das, was wir machen wollen, ist, wir wollen die erstmal kleiner machen, sodass das, was jetzt du vorhin auf dem Cloud haben müsstest, kannst du jetzt erstmal auf deinem Laptop zum Beispiel haben. Und nicht nur das, wir wollen die auch viel effizienter machen, sodass du beim Trainieren oder einfach benutzen nachher dann das einfach viel billiger machen kannst.
Mhm. Darf ich mal kurz reinhaken? Das ist total spannend, weil ich bin ja ein bisschen biased, der Johannes weiß das, weil ich mit dem Sepp Hochreiter zusammen wir im Team an XLSTM Distilled Models arbeiten. Also wir distillieren im Prinzip Transformer-Modelle auf XLSTM-Modelle. Was ist denn der Unterschied zwischen Quantinisierung und Distillierung? Kannst du das mal erklären?
Ja, also Quantisierung, da geht es ja nur darum, quasi deine Gewichte einfach in ein kleineres Format zu speichern. So, sag mal, also einfach nur als ein Beispiel, wenn du jetzt deine Gewichte als irgendwie Floating Points hättest, dann könntest du theoretisch die einfach als Integer speichern. Und okay, dann würde es am Ende dann viel weniger Speicher aufnehmen. So, Destillierung, dann geht es eher darum, eine größere Modell zu nehmen und damit dann ein kleineres Modell zu trainieren. Das ist halt nicht nur quasi lernt mit Hilfe von Daten, sondern auch quasi mit so einem Teacher-Model.
Da möchte ich jetzt nur einen Satz einhaken, damit unsere Zuschauer nicht verwirrt sind. Das war total richtig erklärt. Der Begriff Quantisierung hier, also das Abschneiden der Genauigkeit bei Large Language Models, hat überhaupt nichts mit Quantenmechanik zu tun. Das kann sicherlich verwirrend werden, weil nachher wollen wir wirklich von der Quantenmechanik kommen. Das ist ein Begriff, der hier verwendet wird, hat nichts mit Quantenmechanik zu tun. Ja.
Könnt ihr mal den Prozess dieses LLM sozusagen kleiner, dieses Komprimierens, könnt ihr uns den mal erklären, wie das funktioniert, technisch?
Ja, also, okay, so es gibt halt verschiedene Methoden, wie man diese Komprimieren machen kann, ja. So, es gibt eine Methode, was halt in der Firma entwickelt wurde, das halt beruht auf diese Tensor-Netzwerke, worauf wir vielleicht später ein bisschen noch reden wollen. Also gibt es halt auch andere Methoden, die gängig sind in der Industrie, wie etwas wie zum Beispiel Pruning, wo man halt nur Gewichte entfernt damit, ja. Es gibt halt verschiedene Methoden, das erstmal kleiner zu machen, ja.
Genau, also Pruning, Gewicht entfernen, Destillierung und Quantisierung, das sind klassische bekannte Methoden. Und ich glaube, euer Claim to Fame ist jetzt, dass ihr Tensornetzwerke in die Geschichte eingebracht habt. Die kommen ja ursprünglich aus der Field-Eichen-Quantenphysik. Eine Hochburg, da ist auch München, wo auch der Roman Orus, euer Co-Gründer, ja Zeit verbracht hat. Könnt ihr erklären, was Tensornetzwerke sind und wozu man die vielleicht in der Quantenphysik eigentlich braucht und wie ihr die jetzt in eurem Unternehmen einsetzt für klassische KI?
Ja, so, ich meine ganz oberflächlich, so am Ende wenn man halt eine größere Struktur hat, dann ist halt die Frage, okay, kann ich diese Struktur in kleinere Bauteile erstmal aufteilen? Und okay, das kann man dann machen mit Hilfe von Tensornetzwerk, ja. Das ganz triviale Beispiel ist natürlich, ich kann ein Matrix haben zum Beispiel, das besteht aus einer Matrix-Multiplikation von zwei Matrizen und da kann ich die Wahl haben, okay, will ich einfach diese große Matrix, ein Matrix speichern oder halt diese zwei. In diesem Fall ist natürlich, es wäre eher der Vorteil, ein Matrix zu speichern, weil dann hast du halt nur das Speicher von zwei. Aber im Prinzip gibt es halt Strukturen, die man halt aus Bauteile darstellen kann, sodass das viel effizienter ist, diese kleine verschiedene Strukturen zu haben. Und das kommt halt aus der Quantenphysik, weil es halt sehr viele, oder es gibt eine Menge von Quantenzuständen, da spreche ich vor allem von Grundzuständen, die man halt sehr effizient dadurch quasi speichern kann und auch Operationen machen kann. So, statt dass ich die komplette Quantenzustand, dann die exponentiell wächst, dann speichere, kann ich das erstmal eher als Stücke dann aufteilen und haben. Dann ist halt die Idee gewesen, okay, in diese Large Language Models, die bestehen ja auch am Ende nur aus sehr vielen Matrizen. Und kann ich diese Matrizen dann auch so eher effizient als kleinere Teile am Ende aufspalten und so speichern. Und das ist so die Idee hinter der Kompressionsmethode.
Das heißt, ihr seid aber 2019, nochmal für mich zum Verständnis, nicht mit der Idee der Kompression gestartet, oder?
Nein, genau, so wie Oliver schon gesagt hat, so ich bin auch später dazu gekommen, aber 2019 war eher dann Optimierungsprobleme, die gelöst wurden mit Soft-Quantencomputer, aber auch dann solche Tensor-Netzwerke, aber auch dafür. Und dann ist halt dann eher später, als diese Language Models dann wirklich groß geworden sind, dann hat man halt direkt erkannt, dass okay, diese Gewichte, vielleicht können wir die auch dann komprimieren mit der gleichen Methode.
Wollte da kurz noch David zustimmen, stellt sich mir genauso dar. Ich würde nicht sagen, dass die Dinge nacheinander passiert sind, sondern es gab viele parallele Entwicklungen innerhalb der Firma.
Okay. Was ist denn der technologische Vorteil, den ihr gegenüber Wettbewerbern habt? Oder gibt es gar keinen Wettbewerb in dem Markt?
Natürlich gibt es viele Menschen, die sich um das Thema kümmern. Einige Beispiele hatten wir hier gerade auch schon gehört. Der Wettbewerbsvorteil, den wir haben, ist, dass wir diese Modelle unseren Kunden anbieten können mit einem sichtbaren Kostenvorteil. Ja. Ich denke, das ist letztlich das, was die Kunden von Multiverse Computing interessieren. Mit welchem Geld, Zeit, Energieaufwand können sie diese Modelle anbieten? Und das ist letztlich der Vorteil, der dabei rauskommt.
Mhm. Und was macht euch technologisch anders als der Wettbewerb?
Ja, da gibt es auch glaube ich, erstmal die Antwort, die David ja auch gerade schon dargestellt hat. Das ist der Ursprung und die Quelle von Multiverse und unserem, vor allem unserem Research Department, das eben genau aus den Themen, die David gerade dargestellt hat, kommen. Und dass wir über Jahre hinweg diese Technologie immer weiterentwickelt haben und jetzt eben soweit sind, dass wir sie unseren Kunden anbieten können und die gerade erwähnten Vorteile dabei herausarbeiten.
Kannst du mal so ein bisschen, du hast ja angekündigt, du kannst 2, 3 Kundenbeispiele nennen. Magst du mal was mit uns teilen?
Ja, natürlich. Also zunächst mal haben wir Kunden aus ganz verschiedenen Industriezweigen. Und wir haben neben unserem Research Department, aus dem der David kommt, haben wir auch ein Product Department. Das heißt, dort werden Produkte wie Compactive AI eben entwickelt, was auch als API verfügbar ist. Vielleicht da auch nochmal zur Erklärung. Das bedeutet, dass man unsere großen Sprachmodelle in eigenen Applikationen verwenden und einbinden kann. Und das ist etwas, wo man dann sehr direkt den Vorteil unserer Kompressionstechnologien eben sehen kann. Und die dritte Säule, die wir eben haben, ist die, in der auch ich ganz stark arbeite mit meinem Team. Das ist das, was wir Services nennen. Hier arbeiten wir also direkt mit Kunden zusammen, um deren Fragestellungen zu beantworten. Und da gibt es Beispiele wie auch hier in Spanien dann konkret die Fahrzeugindustrie, die mit Scheduling-Problemen in ihren Produktionsanlagen zu uns kommen, wo wir dann an der mathematischen Modellierung des Ganzen arbeiten. Hier gibt es spezielle Formen von Optimierungsproblemen, die sich eben dann dafür eignen, auch auf Quantencomputern optimiert zu werden. Das ist ein Beispiel von Projekten, an denen wir arbeiten. Dann gibt es Beispiele von klassischen KI-Anwendungen. Das bedeutet beispielsweise, ja, auch im Defense-Sektor zum Beispiel kommen Kundinnen und Kunden zu uns und wollen für eine bestimmte Anwendung ein Modell entwickelt haben. Das dann aber, und da wird es dann spannend, eben nicht auf einer möglichst großen GPU, auf einem spezialisierten Rechner irgendwo im Internet laufen soll, sondern auf einem kleinen, möglichst energiesparenden Gerät, was eventuell dann noch in etwas anderes eingebaut werden muss. Und dort sind dann eben sowohl Rechen- als auch Speicherkapazitäten stark begrenzt. Und dann ist unser konkretes Ziel, für eine Anwendung, die unsere Kundinnen und Kunden uns geben, dieses Modell so zu komprimieren, dass die Qualitätsanforderungen erfüllt werden, aber die Inferenz, das heißt also die Berechnung der Vorhersage, die diese Modelle letztlich liefern, auf einem gegebenen Gerät laufen kann. Ja. Und hier ist dann eben diese Ausbalancierung der 2 Kriterien. Wie klein muss das Modell sein? Und trotzdem den Qualitätsanforderungen weiterhin zu entsprechen. Das auszubalancieren ist dann genau das, woran unsere Teams hier arbeiten. Das gilt für LLMs, aber auch für andere Deep Learning Modelle.
Ich habe nochmal eine Frage, nochmal zum Verständnis kurz für mich. Seid ihr dann angewiesen, dass die bestehenden LLMs komplett Open Source sind oder was braucht ihr von den LLMs?
Ja, wir arbeiten mit Open Source Modellen, das ist richtig. Das sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel die Modelle anschaut, die wir auf Compactive AI API, diesem Produkt, das wir anbieten, wenn man sich das anschaut, dann sieht man das dort auch ganz deutlich. Was brauchen wir? Naja, wir brauchen unsere Kompressionstechnologie.
Was braucht ihr? Es gibt ja verschiedene Definitionen von Open Source in dieser LLM-Welt. Also braucht ihr Open Weights? Was ist sozusagen, was muss Open Source sein, damit es funktioniert?
Open Weights, brauchen
wir. Ja.
Ja. Plus natürlich eine Lizenz, die kompatibel mit unserem Geschäftsmodell ist.
Ja, okay. Und ist das manchmal ein Showstopper? Weil wir sehen ja jetzt die Bereitschaft, da nicht so viel zu tun im Moment.
So, ich weiß nicht, wie meinst du nicht so viel zu tun?
Naja, wir sehen ja, dass nicht alle ihre Weights immer veröffentlichen und dass es da immer wieder an Grenzen stößt an dem Thema und dass es immer wieder diskutiert wird, was ist denn jetzt ein Open Source LLM wirklich? Und ist das für euch ein Thema, eine Herausforderung? Oder sagt ihr, der Open Source Markt für LLMs ist so groß, dann bedienen wir uns einfach woanders?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, jetzt ist es so, dass die Open Source Modelle gerade, die sind so stark, dass mehr als genug Auswahl haben. Aber in der Zukunft muss man halt dann schauen.
Ja. Genau. Wie seht ihr das? Wird das sich verändern?
Mit Sicherheit. Der Markt und die Technologie verändern sich immer. Ich denke genauso wie David hier. Die Möglichkeiten, die wir hier noch haben und die der Markt da gerade bietet, die sind groß genug und das Interesse unserer Partner ist auch groß genug. Sicherlich wird sich, wie ich gerade sagte, in der Zukunft da was verändern, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wie sich das natürlich verändern wird, nicht wahr?
Genau. Darf ich nur da was dazufügen? Sorry. Ich weiß nicht, ich bin natürlich immer optimistisch, aber ich denke auch, dass man erst sieht, dass der Trend vielleicht gegen zu mehr Open Source wird, weil auch die große, vielleicht nicht alle ihre Modelle, aber auch die großen Firmen, die sehen dann, erstmal ist das eine ganz gute Werbung für sie. Wir sind ja auch, als OpenAI haben letztes Jahr auch zwei Modelle öffentlich gestellt mit ihrer Gewichtung und allem. Und dann sehen die auch, es ist eine gute Werbung, die sehen auch, was die Community halt alles mit ihrem Modell machen können. Und ja, so sehen die auch dann, können ja demonstrieren, wie gute Modelle sie am Ende machen können.
Und von der anderen Seite betrachtet, ihr publiziert ja eure Arbeiten, eure Tensor Netzwerkideen. Reicht ihr da vorher Patente ein oder kann man das Algorithmen überhaupt schützen? Also wie schützt ihr eure Ideen? Oder seid ihr in der Geschwindigkeit des Marktes einfach vorn dabei?
Wir reichen natürlich auch Patente ein. Multiverse hält eine ganze Reihe an Patenten, auch Patente im Bereich der Anwendung von Tensor-Netzwerken im Deep Learning und zur Kompression von LLMs. Vor allem unser Research Department veröffentlichen als Multiverse Computing Preprints und Publikationen. Die sind öffentlich einsehbar. Natürlich entwickeln wir uns immer weiter. Die interne Entwicklung ist das, woran wir direkt an unser Geschäft ausrichten. Genau darüber hinaus veröffentlicht jetzt seit neuestem auch Multiverse Computing Open Source Modelle. Also wir haben ein Modell jetzt gerade auch auf Hugging Face gestellt. Das heißt, auch das ist etwas, wo wir jetzt in die Community mit reinspielen.
Kannst du nochmal, ihr veröffentlicht Open Source Modelle, kannst du nochmal kurz das Geschäftsmodell erklären, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt, welche Optionen hat der?
Ja, Option Nummer eins, also bleiben wir zum Beispiel jetzt mal bei dem Fall, dass Kunden ein großes Sprachmodell für eine bestimmte Anwendung benötigen. Option eins ist eines der Modelle, die wir über Compactive AI bereits anbieten, passt für diese Anwendung. Dann können diese Kunden sich bei uns registrieren und dann über unsere API, das heißt sprich über Internetanfragen, diese Modelle direkt in ihre eigenen Anwendungen einbinden.
Und lizenzieren lassen.
Genau.
Okay.
Das ist Nummer eins. Nummer zwei wäre dann, wenn Kunden diese Modelle selbst hosten möchten, sprich in ihre eigenen Geräte, ihre eigene Infrastruktur in irgendeiner Form anbinden wollen. Dann starten wir Projekte gemeinsam mit diesen Kunden und schauen, wie sie das eben bei sich optimal hosten. Dann, wenn es spezieller wird, beispielsweise spezielle Sprachanforderungen, wenn die Modelle für bestimmte Anwendungen oder Domänen trainiert werden müssen, arbeiten wir mit den Kunden zusammen und führen dieses Training durch. Natürlich dann auch wieder kombiniert immer mit unseren Kompressionstechnologien, um hier möglichst Kosten bei den Anwendern zu sparen. Und dann gibt es aber auch durchaus Kunden, die mit generellen Fragestellungen zu uns kommen. Beispielsweise, ich brauche eine Applikation, die in meinem Unternehmen folgende Fragestellung löst. Und dann sind wir eher in einem klassischen KI- oder eben auch Optimierungsberatungsgeschäft, wo wir direkt in Projekten über längere Zeiträume mit diesen Kunden zusammenarbeiten und eine vollständige Lösung anbieten. Und diese Lösung kann manchmal auf unserer Infrastruktur laufen und das als Web-Applikation an. In anderen Fällen entwickeln wir Applikationen direkt in den Domänen der Kunden. Also wir sind hier wirklich sehr breit aufgestellt und offen auf verschiedene Geschäftsmodelle.
Wenn ich jetzt als Kunde mir das Modell bei euch ziehe, ich lizenziere mir das, dann kann ich auch alles andere machen, was die schon kennen. Ich kann einen Rack drauf machen und kann das im Prinzip anpassen an meine Themen, oder?
Richtig. Die Frage ist, was wir jetzt mit ziehen meinen. Also ich glaube, es ist bis jetzt ein Open-Source-Modell, was auf Hugging Face läuft. Damit geht das auf jeden Fall. Und unsere komprimierten Modelle, die wir unseren Kunden anbieten, die kann man jetzt nicht so in dem Sinne downloaden, aber wir können sie natürlich im Bereich unseres Projektgeschäfts unseren Kunden anbieten. Und wie gesagt, wir integrieren die dann durchaus in deren Infrastruktur. Ja, also man stelle sich vor, Da läuft eben ein PC mit einer limitierten Hardware irgendwo beim Kunden. Man sagt, okay, das ist also das, wo wir die Applikation drauf laufen lassen wollen. Dann arbeiten wir mit den Kunden zusammen, das zu ermöglichen.
Aber ihr macht jetzt nicht nur einen Service und macht, wir machen jetzt noch einen Rack mit den Kunden, sondern das könnte ein Dienstleister XYZ dann machen.
Ah, okay, verstehe, ein Rack-System drum, ja. Doch, das tun wir durchaus auch. Ja.
Ah, okay, das macht ihr auch, okay.
Wir sind wirklich im allgemeinen Bereich der KI-Entwicklung durchaus auch tätig.
Ah, oh, spannend. Es ist total breit, Johannes, gell?
Ja, ich bin auch sehr angetan von dem gesamten Setup hier. Im Juni letzten Jahres war ja eure letzte Finanzierungsrunde, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit einer Bewertung von mehr als 500 Millionen Dollar. Und jetzt liest man, dass bei der nächsten Runde eine Bewertung von über einer Milliarde anstehen könnte. Also ihr würdet damit in den Olymp der europäischen Einhörner euch einreihen. Und meine Frage ist einfach, wie fühlt sich das an? Wie ist da die Motivation in der Firma? Wie geht es euch mit so einer rasanten Entwicklung?
Es ist viel los. Es ist unheimlich viel zu tun. Und wir arbeiten vorwärts und benutzen die Ideen, die wir haben. Für mich konkret kann ich sagen, dass ich diese Zahlen höre und ich weiß, dass sie sehr groß sind und ich sehe, dass damit unheimlich viele Dinge in der Zukunft natürlich passieren werden. Aber ich denke, wir haben so konkrete Projekte und so konkrete Ideen, an denen wir arbeiten. Das ist eigentlich das, was bei mir das Tagesgeschäft ist. Wir sind, Johannes eben im Research-Bereich, ich eben vor allem in dem Service-Geschäft, von dem ich gerade sprach. Und ich ziehe da meine Motivation ganz stark aus den Kundeninteraktionen, aus den Projekten, die wir machen, aus den Resultaten, die wir mit dem Team kriegen. Und sehe einfach, wie viel da noch vor uns ist. Ja, ich glaube, da kommt noch viel auf uns zu. Das wird eine spannende Sache.
Ja, David, wie ist das bei dir?
Na, ich wollte nur vielleicht zufügen, was ich halt sehr interessant gefunden habe, ist halt ein Teil davon zu sein, zu sehen, wie die Firma wächst und wie halt die Organisation sich quasi, wie es größer macht, wie zum Beispiel das Research-Team gewachsen ist und wie mehr Struktur angenommen hat, etc. Und halt, wie es ist, wenn man in eine kleine Firma anfängt und es dann wächst und wächst, so einfach ein Teil von diesem Prozess zu sein, habe ich auf jeden Fall persönlich sehr, sehr interessant gefunden.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile in San Sebastian und wie viele in anderen Offices?
Also wir sind aktuell ungefähr 450 Mitarbeitende bei Multiverse Computing. San Sebastian ist das Zentrum von Multiverse Computing. Ein weiterer etablierter und lang etablierter Standort ist in Toronto, wo auch unser CTO sitzt. Wir haben weitere Büros in Spanien jetzt geöffnet und wir haben auch Standorte in Paris haben wir einen Standort. Es gibt was in den USA und in Italien. Aber da ist es auch wirklich so, dass das rasante Wachstum, was wir jetzt haben, was David gerade sagte, das ist jetzt nicht so, dass wir ständig zwischen den Büros hin und her reisen in den USA und nach Italien, sondern ja, wir sind hier und wir machen unsere Arbeit.
Ich habe mal noch eine Frage, weil jetzt haben wir ja letzte Woche gesehen, jetzt hat der Jan LeCun eine Milliarde geraced und es wird ja immer jetzt von Physical AI und LLMs ist das Dead End sozusagen in der AI. Macht euch das Sorgen, so welche Diskussionen?
Nein, ich finde es eher, also mir macht es keine Sorgen. Ich finde es spannend natürlich, was jetzt als nächstes kommt. Bezüglich wie viel Milliarden oder dass jetzt da eine Milliarde investiert wurde, das ist für mich einfach auch nur eine Chance. Das zeigt auch, dass wir auch hier in Europa und mit Multiverse Computing durchaus noch Wachstumschancen haben, was ich sehr gut finde. Und ich denke dann eher darüber nach, was für Möglichkeiten diese Firmen dann haben, in der Zukunft neue Dinge zu entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, was mir daran Sorgen machen sollte, nein.
Es wird ja immer propagiert, das LLM-Thema ist sozusagen eine Einbahnstraße und es brauchen andere Wege vielleicht. Und jetzt habt ihr ja schon, ein Großteil eurer Geschichte sitzt ja auch auf dieser, haben wir viel drüber gesprochen, auf der LLM-Technologie. Macht euch das Sorgen oder sagt ihr, na egal was da kommt, dafür werden wir auch wieder eine Lösung haben?
Ich würde eher das sagen. Ich meine, am Ende, diese neuen Modelle werden ja auch nur irgendwie aus Gewichte bestehen und Gradient Descent. Und ich denke, da wird man vielleicht auch, wird es auch einen Markt geben, um diese Modelle kleiner zu machen. Ich meine, die ursprünglichen Modelle werden wahrscheinlich auch groß sein. So, ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, weil wir müssen auch sagen, okay, wir reden jetzt von LLMs, aber wir haben halt diese Komprimierungsmethoden, haben wir auch für andere quasi KI-Modelle angewandt. So, es ist halt schon nicht flexibel.
Genau das wollte ich auch gerade sagen, David, vollkommen richtig. Wir machen ja nicht nur LLMs. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, ich sehe das, was Multiverse Computing entwickelt, als ein weiteres Tool innerhalb der gesamten KI-Geschichte. Das heißt, natürlich wenden wir das ganz stark auf LLMs aktuell an, weil das dort aktuell
weil es einen Markt gibt.
Ja. Aber wir können das grundsätzlich auf alle Deep Learning Modelle anwenden. Und ich glaube, eine große Stärke unserer Teams ist auch, wann immer neue Modelle herauskommen, schnell zu sehen, wie unsere Ideen sich erweitern lassen auf diese neuen Architekturen und dann eben auch gucken, wie wir es dort nutzen können.
Johannes, letzte Frage von dir.
Ihr seid ja keine Spanier, wie ist denn das Leben in San Sebastian im Vergleich zu Deutschland bzw. Norwegen?
David, Norwegen?
Ich hatte ja gehofft, dass das Wetter hier viel besser sein sollte, aber in San Sebastian ist das nicht unbedingt der Fall.
Regnet es viel, oder?
Ja, regnet sehr viel. Für meinen Geschmack, aber okay. Nee, aber ist, ich weiß nicht so, ist ein bisschen andere Atmosphäre, aber ja, ich weiß nicht so, vielleicht Oliver, ob du eine Erfahrung hast.
Ja, das sehe ich genauso, die andere Atmosphäre. Ich schätze am Leben hier zu merken, wie die Gesellschaft hier tickt, wie die Menschen miteinander umgehen, die kulturellen Unterschiede wahrzunehmen, zu genießen und darüber mehr zu erfahren. Das Baskenland, in dem sich ja San Sebastian findet, ist eine wunderschöne Landschaft und ganz spannende Kultur. Und es ist schon für mich eine tolle Erfahrung, hier zu leben.
Und ein toller Ausgleich zu LLM-Kompression.
Ja. Passt gut zusammen.
Sehr schön. Wir drücken euch die Daumen auch für die Finanzierungsrunde. Vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße nach San Sebastian und schöne Grüße nach Linz, Johannes.
Herzlichen Dank auch von mir. Liebe Grüße aus Linz.
Vielen Dank. Danke. Viele Grüße nach Österreich und nach Deutschland.